SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
Hallo und willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Unsere Themen: Pflegekräfte, die in Familien leben, um dort jemanden zu pflegen, werden meistens schlecht bezahlt und haben so gut wie keine Freizeit. Sie müssen oft 24 Stunden lang verfügbar sein. Das grenzt an modernes Sklaventum. Wir stellen eine Organisation aus Stuttgart vor, die das anders macht und Pflegekräfte zu fairen Arbeitsbedingungen in Familien vermittelt. Außerdem sprechen wir über das Ende der Homeoffice-Pflicht in Unternehmen und für wie sinnvoll ein Statistiker die Lockerungen der Corona-Regeln am Arbeitsplatz hält. Außerdem schauen wir auf den Rhein nach Ludwigshafen, wo sich gerade die Container stapeln. Grund ist der weltweite Lieferstau in der Schifffahrt. Unseren Brief der Woche und Tipps von unserer Knigge-Expertin gibt's natürlich wie immer auch. Sie kochen Mittagessen, helfen beim Zähneputzen, unterstützen beim Spazierengehen. Oft sind sie rund um die Uhr im Einsatz. Pflegekräfte, die alte Menschen in ihrem Zuhause betreuen. Meistens bekommen die überwiegend aus Osteuropa stammenden Pflegerinnen dafür nur einen Hungerlohn. Freizeit haben sie häufig so gut wie gar nicht. Das Bundesarbeitsgericht hat jetzt geurteilt, so geht das nicht weiter. Die Pflegerinnen haben Anspruch auf den Mindestlohn. Und das auch während der Bereitschaftszeit, so lautet das Urteil. Der Stuttgarter Vermittlungsdienst Faircare macht vor, wie es geht. Hier bekommen die Pflegerinnen faire Löhne und werden wie Angestellte behandelt und nicht wie Leibeigene. Wolfgang Brauer hat für seinen Beitrag unter anderem mit einer Pflegerin gesprochen.
Die Frau ist dement. Sie brauchen natürlich meine Hilfe. Ich muss kochen, sauber machen, natürlich Wäsche waschen, alles wie in meinem Haus.
Diese 56-jährige Polin, nennen wir sie Anita Nowak, ist ausgebildete Sozialassistentin. Sie betreut ein älteres Ehepaar in der Nähe von Stuttgart. Die Betreuung umfasst dabei 40 Stunden pro Woche. Dafür bekommt Anita Nowak etwa 1.800 Euro im Monat, deutlich mehr als den Mindestlohn. Außerdem werden alle Sozialabgaben bezahlt.
Ich kann zum Arzt gehen und alle meine Jahre zum Rentenzahlen.
Das ist nicht selbstverständlich. Viele Haushaltshilfen und Pflegende arbeiten schwarz oder werden von Agenturen im Ausland vermittelt. Dann sind die Bedingungen aber oft deutlich schlechter, weiß Tatjana Dachjawili von Faircare. Die Vermittlungsagentur des Christlichen Jugendbundes und der Diakonie Baden-Württemberg, über die auch Anita Nowak heute arbeitet, ist überhaupt erst entstanden, weil immer mehr Haushaltshilfen aus Osteuropa Rat und Hilfe bei der Diakonie Baden-Württemberg suchten.
Also die haben keinen Arbeitsvertrag, die mussten rund um die Uhr arbeiten, hatten keinen Ansprechpartner natürlich. Viele haben auch kein Deutsch gesprochen und haben natürlich Hilfe gesucht. Aber im Prinzip wurden die alle ausgebeutet, körperlich und finanziell.
Und noch immer arbeiten viele Pflegende anderswo genauso. Sie müssen rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Damit werben sogar viele der Agenturen. Doch für sie könnte das Urteil des Bundesarbeitsgerichts bald zum Problem werden. Demnach muss für die Pflegekräfte mindestens der Mindestlohn gezahlt werden, und zwar auch für Bereitschaftszeiten.
Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass die Kosten für die Betreuung steigen würden.
Glaubt Tatjana Dachjawili, ihre eigene Agentur sei aber schon besser aufgestellt.
Für uns hat das keine Auswirkung, weil unsere Kräfte seit Beginn des Projektes immer mehr als Mindestlohn erhalten haben.
Gut 2.700 Euro im Monat kostet Familien die Dauerbetreuung über Faircare. Doch auch die hat bereits jetzt arbeitnehmerfreundliche Grenzen.
Rund um die Uhr Betreuung, nein. Also das sind 40 Stunden pro Woche. Die Arbeitszeiten sind zwar flexibel gestaltbar, aber wenn man wirklich neben der zu Pflegenden sitzen muss und sich nicht von der Stelle bewegen darf, dann klar wird es nicht abdecken. Und solche Anträge nehmen wir nicht an.
Derzeit hat Faircare rund 200 Pflegekräfte in rund 100 Haushalte vermittelt. Und das Geschäftsmodell hat auch weiterhin Zukunft, glaubt Dorothea Fox, die bei Faircare Familien und Helferinnen betreut.
Wir wissen ganz genau, ohne die ausländischen Kräfte wird unser Pflegesystem zusammenbrechen. Aber die Frage lautet nur, wie regeln wir das ja? Das müssen ganz klare Regelungen da auch passieren, dass die Kräfte endlich mal richtig bezahlt sind, richtig behandelt sind und einfach keine Angst zu haben, einfach um seine Existenz letztendlich.
Es ist also noch viel zu tun beim Thema Pflege, wie wir in diesem Beitrag von Wolfgang Brauer gehört haben. Das Thema 24-Stunden-Pflege müsse zum Megathema der Politik werden, hat der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung Andreas Westerfell hausjüngst gesagt. Also auf jeden Fall eines, um das sich die neue Bundesregierung ab Herbst dringend kümmern sollte. Herbst, das ist unser Stichwort. Vom Herbst graut es wohl so manchen Eltern schulpflichtiger Kinder. Zurzeit ist unklar, wie sich die Delta-Variante des Coronavirus entwickelt und ob an den Schulen wieder Ausnahmezustand herrschen wird. In Baden-Württemberg wird die Maskenpflicht mindestens vorübergehend wieder eingeführt nach den Sommerferien. Und die ersten Notfallpläne kursieren auch schon, falls die Politik die Schulen wieder in den Wechselunterricht schickt oder dicht macht. Ein komplett anderes Szenario haben wir in der Arbeitswelt. Die Homeoffice-Pflicht ist seit wenigen Tagen passé. Die Beschäftigten dürfen also zurück an ihre Arbeitsplätze. Und das, obwohl sich in Betrieben viel mehr Menschen anstecken als in den Schulen. Zumindest war das noch im Frühjahr so. Professor Göran Kauermann von der Ludwig-Maximilians-Universität in München ist Statistiker und hat das Infektionsgeschehen am Arbeitsplatz und in Schulen untersucht. Herr Professor Kauermann, können Sie nachvollziehen, dass in den Schulen die Vorsichtsmaßnahmen wieder anziehen, in der Wirtschaft aber nicht?
Da sprechen Sie einen wichtigen und relevanten Punkt an. In all unseren Analysen haben wir nie gefunden, dass Schulen das Pandemiegeschehen tatsächlich antreiben. Insofern, alle Analysen, die wir getätigt haben, deuteten eher in die Richtung, dass Infektionen eher aus dem Familienkreis über die Schulkinder in die Schulen getragen werden, aber nicht aus der Schule herausgetragen werden in die Familien. Insofern ist es schon ein bisschen fraglich, warum sozusagen, wie Sie es angesprochen haben, die Notfallpläne für die Schulen jetzt schon gestrickt werden und ein fast panikhafter Aktionismus dort stattfindet, wohingegen die Arbeitsstätten da doch eher dann entspannt angesehen werden.
Immer mehr Erwachsene in Deutschland sind geimpft. Lassen sich damit diese Lockerungen, die seit dieser Woche beim Arbeiten greifen, rechtfertigen?
Ich denke, wir starten den Herbst mit zumindest einer ganz anderen Population, als es im letzten Jahr der Fall war. Insofern muss man einfach sicherlich vorsichtig sein, aber vor allen Dingen auf keinen Fall übervorsichtig sein und einfach genau schauen, wie sich die Zahlen entwickelt. Fest steht, wir haben in der dritten Welle keine Übersterblichkeit gehabt. Wir sehen auch jetzt, wenn man auf die Zahlen in Großbritannien schaut, dass zwar die Inzidenzzahlen sehr deutlich nach oben gehen, aber die Hospitalisierung sich letztendlich entkoppeln in gewisser Weise von den Inzidenzzahlen, was auch darauf hindeutet, dass wir hier mit einer anderen Altersstruktur bei den Inzidenzen zu tun haben. Genaues Datenmaterial haben wir leider aus Großbritannien nicht, aber das ist zu vermuten, dass es hier dann eher die nicht geimpften Bürgerinnen und Bürger, also eher Jüngere, trifft. Insofern wird die vierte Welle weder mit der dritten noch mit der zweiten Welle vergleichbar sein.
Sie sprechen es gerade an. Viele Jüngere, eben Schülerinnen und Schüler, sind noch nicht geimpft. Also könnten Schulen vielleicht doch noch zu den Pandemietreibern werden, die sie bislang ja nicht waren?
Das bezweifle ich, weil, wie gesagt, wenn man sozusagen das betrachtet, was wir analysiert haben, dann kommen die Infektionen nicht aus den Schulen, sondern werden reingetragen. Und wenn die Schülerinnen und Schüler zu Hause letztendlich besser geschützt sind, weil ihre Eltern auch geimpft sind, dann wird sich das Pandemiegeschehen an den Schulen aus den Daten, die wir haben, in dieser Form wahrscheinlich nicht entwickeln. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass man nicht nur die Inzidenzen beobachtet, sondern einfach schaut, was resultiert daraus. Und wenn wir feststellen, dass weder die Todeszahlen nach oben gehen, noch dass die Hospitalisierungsraten tatsächlich deutlich nach oben gehen, dann muss man auch einfach durchaus in gewissem Rahmen zumindest hohe Inzidenzen akzeptieren, sofern denn eben keine langfristigen gesundheitlichen Folgen resultieren.
In der Öffentlichkeit stehen die Schulen wohl am krassesten als angebliche Infektionstreiber im Fokus. In der Politik schwingt es ja immer wieder mit. Immer wieder wird auf die Schüler geschaut als angebliche Drehscheiben.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, was Herr Spahn da gesagt hat, war ich schon ein wenig frustriert, dass die Lernkurve da doch sehr gering ist. Insbesondere wenn man sich auch anschaut, dass selbst das RKI ja Berichte publiziert, die in Schulen keine nachweisbare Wirkung im Pandemiegeschehen bescheinigt. Also insofern ist da wirklich die Frage, die sich mir nicht erschließt, warum sind es immer wieder die Schulen? Und da kann ich jetzt als Statistiker wenig zu sagen, das wären jetzt eher die Politikwissenschaftler, aber letztendlich natürlich klar, das ist relativ leicht umsetzbar, solche Sachen. Im Verhältnis dazu eine Homeoffice-Pflicht etc. gab lange Diskussionen. Aber es ist für mich tatsächlich inzwischen nicht mehr nachvollziehbar, warum sich das so in den Köpfen festgefressen hat, dass die Schulen der Pandemietreiber sind.
Kommen wir von den Schülern nochmal zur Arbeitswelt. Die Sommerferien sind nicht mehr weit weg. Wir alle freuen uns auf ein bisschen Urlaub und natürlich besteht da aber auch wieder das Risiko, aus dem Urlaub eine Infektion mit nach Hause zu bringen. Dann würden Einschränkungen in der Arbeitswelt doch wieder wichtiger werden, oder?
Naja, ich glaube, einer der wichtigen Punkte, was ich auch wieder diesen Herbst unterscheide vom letzten Herbst, ist, dass wir jetzt ein sehr ausgefeiltes Testkonzept haben. Und das ist, glaube ich, noch gar nicht richtig hinreichend zum Einsatz gekommen, nämlich die Tests, die Selbsttests und die Schnelltests letztendlich auch zu nutzen zum Bekämpfung des Pandemiegeschehens.
Im Moment ist es ja so, an den Schulen besteht eine Testpflicht, in den Unternehmen nicht. Die Unternehmen sind lediglich verpflichtet, den Mitarbeitern Tests bereitzustellen, aber die Arbeitnehmer sind nicht verpflichtet, diese auch anzunehmen, dieses Angebot. Finden Sie, da müsste die Politik auch nochmal aktiv werden und sagen, eine Testpflicht für die Arbeitnehmer in den Unternehmen?
Es ist immer eine Frage, wie weit man rechtlich sowas umsetzen kann. Das kann ich als Statistiker nicht beurteilen. Was ich beurteilen kann, ist, ob eine Testpflicht zur Pandemiebekämpfung als sinnvolles Instrument eingesetzt werden kann. Und das muss ich bejahen. Man muss allerdings auch berücksichtigen, dass bei geringen Inzidenzen die Wahrscheinlichkeit, die wenigen Infizierten herauszufiltern, natürlich dementsprechend gering ist und wir umso mehr dann auch mit einer Problematik von Falsch-Positiven konfrontiert sind. Das soll heißen, wenn eine Testpflicht kommt, dann schlägt es bei sicherlich einen gewissen Prozentsatz an Arbeitnehmern der Test fälschlicherweise als positiv an und muss durch einen PCR-Test nachgewiesen werden. Der Arbeitnehmer fällt für ein oder zwei Tage aus. Das soll heißen, alle Seiten haben zwei Seiten. Ich würde an der Stelle bei geringen Inzidenzen von der verpflichtenden Testpflicht eher abraten. Bei steigenden Inzidenzen eignet sich das als Instrument sicherlich.
Sagt Göran Kauermann, Professor für Statistik in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Uni in München. Haben Sie auch schon mal drüber nachgedacht, dass Corona uns eigentlich ziemlich viele erste Male beschert? Zum ersten Mal wieder essen gehen nach mehr als einem halben Jahr, zum ersten Mal wieder schwimmen und in die Sauna oder seit ein paar Tagen zum ersten Mal wieder Kino. Seit Donnerstag heißt es wieder Popcorn essen und sich dem gemeinschaftlichen Filmabenteuer hingeben. Mit zurück ist Otto. Der ostfriesische Komiker spielt im Film Catweasel einen Magier aus dem Mittelalter, den es in die Gegenwart verschlägt. Grund genug, ihm unseren Brief der Woche zu widmen. Diesmal von Arno Wilhelm.
Lieber Otto Walkes, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Es gab ja ein großes Rumoren in den vergangenen Wochen, als über eine mögliche Anhebung des Renteneintrittsalters auf 68 gestritten wurde. Über diese Debatte werden Sie, lieber Otto Walkes, vermutlich nur müde lächeln. Rente, was ist das? Was soll das? Sie werden in ein paar Tagen 73 und diese ganze Energie, die Sie immer noch haben, die muss irgendwo hin. Ruhestand undenkbar. Dabei verrichten Sie Ihr Witzwerk inzwischen treu seit fast 50 Jahren. Ein halbes Jahrhundert lang hasten Sie in diesem hüpfenden Otto-Gang durch die Kulisse. Sie springen zwischen Karlauern und Liedgut auf der Gitarre hin und her. Mal auf der Bühne, mal im Kino. Und das alles in irritierendem Tempo. Seit 50 Jahren tun sie das mit einer beruhigenden Zuverlässigkeit. Die immer gleichen Otto-Gesichter, der vertraute Otto-Sound. Sie sind dem Zeitgeist nicht hinterhergerannt, sie sind einfach Otto geblieben und haben darauf gewartet, bis der Zeitgeist wieder bei ihnen vorbeigekommen ist. Und da ist er. In Catweasel spielen sie einen Magier, der aus dem Mittelalter in die Gegenwart reist und dann erstmal frontal gegen eine Glasscheibe läuft. Bumm, Otto-Gesicht, Lacher. Man muss den Film vermutlich nicht mal lustig finden, um trotzdem dieses Kinogefühl wiederzufinden. Die Sitze und das Popcorn sind so wie früher und das Gesicht auf der Leinwand auch. Ein bisschen älter ist es geworden, aber dieses leicht schüchterne Jungslachen, das ist immer noch da. Eigentlich war ja der neue James Bond vorgesehen, um das Kino zu retten. Aber mit dem wird noch gewartet. Stattdessen werden also Sie vorgeschickt, lieber Otto Walkes. Außerdem läuft noch Godzilla vs. Kong, in dem sich die beiden einen finalen Endkampf um den Titel König der Monster liefern. Godzilla, King Kong, Otto. Am Ende müssen es die alten Showprofis richten. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Arno Wilhelm.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Caroline Lüdemann ist unsere Frau für alle Fragen rund um das richtige Benehmen am Arbeitsplatz. Heute beantwortet sie die Frage von Viola, die wissen möchte, wie sie sich verhalten soll, wenn Kollegen im Betrieb den Geburtstag eines Kollegen ohne Mundschutz und Mindestabstand feiern. Eine Sache, die man zurzeit vielleicht nicht gerade machen sollte.
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Also ich halte ja durchaus viel von dem Spruch, nicht ärgern, nur wundern, wenn sich andere irritierend verhalten. Doch ich muss zugeben, in diesem Fall ist mein Wundern schon sehr groß und das aus verschiedenen Gründen. Also zum einen vergessen wir nicht, der Arbeitgeber, der hat gegenüber seinen Mitarbeitern eine sogenannte Fürsorgepflicht und er ist eben auch verpflichtet, die Mitarbeiter zu schützen. Zum Beispiel, indem die geltenden Corona-Regeln umgesetzt werden und dann eben auch die Maskenpflicht und das Abstandsgebot eingehalten werden. Dagegen wird ja offenbar gerade in der Feierlaune munter verstoßen. Und da muss dann zum Beispiel auch die Mitarbeiterin, wie jetzt hier eben die Hörerin, darunter leiden und wird nicht ausreichend geschützt. Zum anderen vergessen wir nicht, diejenigen, die da mitfeiern, die verstoßen ja offensichtlich dann eben auch gegen die Regeln zum Arbeitsschutz. Und das könnte sogar arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Und beide Aspekte bringen mich dazu vorzuschlagen, in diesem Geburtstagsfall möchte ich mal sagen, an die Kollegen zu appellieren, dass alle gerade ein großes Risiko eingehen, indem sie diese Regeln in den Wind schießen. Vielleicht gelingt es aber auch im Vorfeld schon, Mitstreiter mit ins Boot zu holen. Gemeinsam kämpft es sich da manchmal etwas leichter. Aber wenn das dann alles nichts hilft, dann fände ich es natürlich auch völlig legitim, wenn man beschließt, dieser Feierlichkeit dann fernzubleiben.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Die Bilder vom festgefahrenen Tanker Evergreen sind noch relativ frisch im Kopf. 6 Tage lang lag der 400 Meter lange Tanker im Frühjahr im Suezkanal fest und blockierte die Schifffahrt zwischen Asien und Europa. Waren aus Asien kamen erst Wochen später in den europäischen Häfen an. Die Situation ist immer noch angespannt. Unter anderem mehrere Corona-Ausbrüche in chinesischen Häfen haben dazu geführt, dass momentan 3/4 der Ozeanfrachter Verspätung haben und es im Containergeschäft zu erheblichen Staus kommt. Das Transportchaos ist inzwischen auch in Ludwigshafen am Rhein angekommen und stellt Logistikdienstleister vor neue Herausforderungen, wie Martina Senghas berichtet.
Im Hafenterminal des Logistikunternehmens Contago in Ludwigshafen stehen die Kräne nicht mehr still und es ist übervoll. 30-35% mehr Container als sonst gibt es hier und auf dem Rhein liegen die Schiffe und Schiffsanhänger dicht an dicht. Weil die Seefahrpläne aus dem Takt sind, staut es sich inzwischen auch im Hinterland. Terminalleiter Jan Ross.
Ja, es ist also relativ hektisch. Es ist so, dass die Seehäfen kurzfristig nur für Containeranlieferungen bestimmte Zeitfenster zur Verfügung haben. Das bedeutet, so unser Schiff braucht so circa 2 Tage, bis es in Rotterdam oder Antwerpen ist. Und es kann uns passieren, dass wir ein Schiff gerade in der Beladung haben und dann auf einmal eine Information bekommen, dass ein gewisses Seeschiff sich verzögert und wir Container nicht anliefern dürfen. Dann holen wir sie wieder aus dem Schiff wieder raus.
Und dadurch haben alle hier zusätzliche Arbeit und das Problem, die Container lagern zu müssen. Deshalb ist es so voll im Terminal und es ist alles mühsamer geworden.
Und da haben wir gleich das Phänomen, wenn etwas voll ist, das ist wie beim Ordner, den man zu Hause aufschlägt und irgendwas sucht. Das, was sie suchen, ist immer ganz unten. So ist es auch bei uns. Der Container, der jetzt momentan für eine Kranung benötigt wird, steht ganz unten. Und dann haben wir dann 4, 5 Container dann wegzufahren, irgendwo anders hinzusetzen, dass wir den einen Container bekommen, den wir jetzt ins Schiff laden müssen. Wir haben im Moment einen Mehraufwand von 80% circa.
Zusätzliche Kräfte wurden bisher nicht angestellt. Alle machen hier gerade Überstunden und eine schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Der Ludwigshafener Contago-Geschäftsführer Andreas Röhr geht davon aus, dass Corona die Seeschifffahrt weiter beeinträchtigen wird.
Was man jetzt schon wieder hört an der Ostküste Chinas, dass da neue Ausbrüche zu verzeichnen sind und die Terminals nur eingeschränkt arbeiten, kann man sogar auf Satellitenfotos mittlerweile sehen, den Stau der Seeschiffe, die vor der Ostküste Chinas liegen und einfach nicht drankommen.
Das heißt, dass sich die Lage wohl auch an den Binnenhäfen nicht so schnell entspannen wird. Deshalb ist es selbst für den Terminalleiter Jan Gass klar, dass er sein Büro manchmal Büro sein lässt und
dass ich dann, jetzt sind es die letzten 6 Wochen gewesen, dann sonntags dann auch mal eine Schicht auf dem Kran einnehme, dass nicht alles an den Mitarbeitern dann quasi abgehandelt werden muss.
Transportchaos auf dem Rhein, da muss auch mal der Terminalleiter persönlich mit anpacken und sein Wochenende opfern. Ein Beitrag von Martina Senghas. Und das war SWR1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler. Ich sage tschüss und bis bald.
Eins gehört. SWR1.